Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 608 des Audiocasts zu CC2TV. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer und habe ein paar Themen ausgesucht, die ja vielleicht den einen oder anderen aufregen werden. Aber ich fange mal an mit einem Thema, was mich vielleicht nicht aufgeregt hat, aber doch sehr verwundert hat. Kam eine Nachricht per E-Mail. Sehr geehrter Rudolf, auf Ihrem DKB-Cash-IBAN so und so werden Umsätze verbucht, die vermuten lassen, dass Spendengelder verwaltet werden. Bei dem von Ihnen genutzten Kontomodell handelt es sich um ein reines Privatkonto. Bei der Einreichung Ihres Kontoantrags haben Sie eine Kontonutzung auf eigene Rechnung und mit ausschließlich privaten Umsätzen bestätigt. Die Verwaltung und Abwicklung von Spendengeldern über Ihr DKB-Cash ist unzulässig. Wir bitten Sie daher, die nicht vertragskonforme Kontonutzung einzustellen. Dafür benötigen Sie sicher etwas Zeit. Teilen Sie uns einfach bis zum 2.5.2019 mit, bis wann Sie Ihr Konto umgestellt haben und nur noch als Privatkonto führen. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Für Ihre Fragen sind wir gern Ihr Ansprechpartner. Mit freundlichen Grüßen, Ihre DKB. Ach, Deutsche Kreditbank. Okay, ich wusste nicht, ob das D für dumm steht oder wie. Entschuldigung. Ja, jetzt muss ich mal überlegen, dieses Konto habe ich, ich weiß nicht mehr genau wann, ich habe es auch nicht rausgesucht, schon zu Zeiten von NRW-TV eröffnet. Für den speziellen Fall, für Konten, seitdem steht es auf der Homepage. Es stand auch schon auf der Computer Club 2 Homepage, die ich damals mit einem Kollegen zusammen gemacht habe. Von Anfang an und bei der Eröffnung hatte ich vorher auch angerufen und habe gesagt, hier hör mal so und so, wir haben da ein Hobby und da kommt ab und zu mal eine Spende oder sowas rein. Und da wurde mir gesagt, ja alles klar, kein Problem. So. Jetzt nach vielen Jahren ist irgendjemandem aufgefallen, vielleicht haben die einen Klugscheißer eingestellt, Entschuldigung, aus Gründen des Proporzes muss man wohl sagen, oder eine Klugscheißerin eingestellt, die jetzt irgendwo da rumgefummelt hat und irgendwie der Meinung ist, das geht so nicht. Ich bin Privatmann. Ich gehe meinem Hobby nach, nichts anderem. Ich schreibe keine Rechnungen für irgendjemand irgendetwas. Es ist ein Privatkonto. Auf der einen Seite. Was jetzt, wenn irgendjemand seinem Hobby nachgeht und jemand anders schenkt ihm Geld, daran verwerflich ist oder was das die Bankgeschichte stört, vermag ich nicht nachvollziehen. Des Weiteren wundere ich mich doch sehr, wenn hier steht, Umsätze verbucht, die vermuten lassen, dass Spendengelder verwaltet werden. Wie kann man denn aufgrund von Umsätzen auf Spendengelder schließen? Warum wasche ich kein Schwarzgeld oder was weiß ich was? Warum kein Drogengeld? Warum mache ich keine krummen Geschäfte? Warum gerade Spendengelder? Das lässt mich wiederum vermuten, dass diese Bank in die Kontentexte hineingeht. Die lesen sich also die Texte, CC2-Spende oder Spende für CC2 oder vielen Dank, mach weiter so, kleine Spende. Die lesen diese Texte durch. Ist das legal? Ist das überhaupt in irgendeiner Art gedeckt? Ich weiß es nicht. Ich werde es vielleicht rauskriegen. Ich muss mal sehen. Ja, das ist die erste Geschichte. Dann habe ich natürlich zum Telefon gegriffen und habe da die Hotline angerufen, nachdem ich zweimal abgemurkst wurde, weil die so ein blödes System haben, unsere Leitung im Moment so viele Anrufe. Klatsch, fertig. Also nicht, wir rufen zurück oder warte mal oder sonst was, einfach nur Ende. Sehr freundlich. Dann hatte ich eine Dame dran, die war sehr freundlich, ist sehr berufsmäßig wohl auch gezwungen dazu. Der habe ich das geschildert und die hat gesagt, naja, also Spendengelder, das geht so nicht. Ich sag ja, dann sagen wir mal, was kann ich denn da machen? Ja, eben keine Spenden. Ich sag, okay, ich sag den Leuten, spende nicht mehr oder was. Sie sagt, ja, sie können ja ein Geschäftskonto eröffnen. Habe ich gesagt, oh ja, fein. Und was kostet das? Denn dieses Konto, was ich habe, ist kostenfrei. Und da sagt sie, ja, weiß nicht, nee, eigentlich nichts. Eigentlich. Ich sag, ja, wo ist denn dann der Unterschied? Ja, sie bekommen da auch ihre Kreditkarte und Girokarte und was weiß ich nicht alles, also den ganzen Plastikkram da. Ja, ich sage, aber wo ist der Unterschied? Gut, hat sie sich eine Bedenkzeit oder Rückfragezeit ausgebeten, kam dann nach ein paar Minuten wieder, das Übliche, vielen Dank, dass Sie gewartet haben oder was weiß ich was, und sagte mir, es ist kein Unterschied. Ich habe gesagt, okay, und warum muss ich dann ein Geschäftskonto, wie unterscheidet man? Ja, das eine wird bei Ihnen als Geschäftskonto, das andere als Privatkonto geführt. Ich sage, ja, oh ja, fein, aber ich bin nicht selbstständig, ich bin kein Geschäftsmann, ich bin Rentner, ich bin Hobbyist. Das ging nicht anders. Ich sage, okay, von mir aus. Pass auf, dann schreib das Konto doch um, schreib dahin, das ist kein Privatkonto, Geschäftskonto. Wenn sich für mich nichts ändert, ist doch egal. Das wiederum geht aber auch nicht. Ich habe gesagt, Moment mal, wieso? Nein, ich müsste ein neues Konto eröffnen. Da würde ich nochmal so einen Plastikscheißer den ganzen Kram kriegen. Ich sage, wieso denn neues? Du kannst doch das Konto, wenn die gleichen Bedingungen sind, alles identisch ist, das kann man doch einfach, nein, kann man nicht. Ich habe gesagt, so, jetzt pass mal auf. Ich weiß ja nicht, wer mir was spendet. Gut, ich kann das Spendenkonto bei mir auf der Homepage ändern, alles klar. Aber es gibt ja auch Daueraufträge. Und ich weiß in der Regel nicht, wer das ist mit dem Dauerauftrag. Ich habe keine Anschrift, keine E-Mail-Adresse. Ich kann denen nicht anschreiben und sagen, du Hammer, die Dumpfbackenbank da, die will das nicht mehr, die wollen keine Umsätze mehr machen. Geh mal bitte auf die andere Bank. Ja, da wüsste sie auch nicht. Aber sie wollte nochmal nachfragen. Also wieder Dudelmusik gehabt, wieder zurückgemeldet. Und dann hat sie gesagt, es gibt da keine Möglichkeit. Ich sag, das ist doch eigentlich ein Todesstoß für jeden, der mit euch zusammenarbeitet. Irgendwann fällt euch plötzlich ein, so und so. Es ging eben nicht. Ich habe gesagt, okay, Sie waren zwar nett und freundlich, aber sagen Sie mal den Leuten, die diesen Scheiß verantworten, was für blöde Holzköpfe das eigentlich sind. Normal ist es ja nicht, wenn ein Konto keine Änderungen hat, nur bei euch eine andere Bezeichnung, dass man dann einfach sagt, hier, so geht's nicht. Ja, Banken eben. Kotzarrogant und versuchen da irgendetwas durchzuziehen. Naja gut, ich weiß ja, wer die Mutter ist und für die ist das sowieso nur Peanuts. Sie haben zwar einen auf den Arsch gekriegt die letzten Jahre, aber es hat offensichtlich noch nicht gereicht. Jetzt müssen sie auch noch die Privatleute verprellen. Ich finde es nur immer frech, nicht nur von denen. Da steht dann unten drunter, wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Sag mal, das sehe ich überall, das sehe ich auch auf der Autobahn, nach der Baustelle. Wir danken für Ihr Verständnis. Es wird einfach erwartet, zwingend erwartet, dass ich für den Scheiß Verständnis habe. Auch auf der Autobahn für eine Baustelle, die da 7 Monate dauert, wo man ab und zu mal einen Bauarbeiter sieht. Auch da steht immer, wir danken für Ihr Verständnis. Ich habe kein Verständnis und ich lasse mir auch kein Verständnis einreden. Und ich bin immer aggressiv, wenn sich jemand für Verständnis bei mir bedankt, was ich nicht habe, weil er dann mich quasi versucht, unter Druck zu setzen. So ein Scheiß. Ich schreibe denen regelmäßig, dass sie für mich nicht mehr so alle Tassen im Schrank haben, dass ich auf diese Art und Weise nicht kommunizieren möchte. Würden die schreiben, wir bitten um ihr Verständnis, dann wäre das in Ordnung. Aber die danken mir schon für ein Verständnis, was ich ihm gar nicht gewährt habe. Aber egal. So, das dazu. Also, jeder, der ein Konto hat bei der DKB, DKB Cash, das ist ja gar kein Konto, das heißt ja nur Cash, der sollte überlegen, sobald er irgendwelche Zahlungen kriegt, was weiß ich was, ein Student, der Unterstützung von seinen Eltern bekommt oder sowas, das könnte eventuell als Spende ausgelegt werden. Und dann nach der üblichen großkotzigen Art und Weise der Banken wird eben entschieden, das ist so und fertig. Da wird nicht gefragt und nicht erzählt und nicht geredet darüber. Nein, wird einfach gesagt, wie schreiben Sie? Die vermuten lassen, also nur weil die eine Vermutung haben, soll ich jetzt die nicht vertragskonforme Kontonutzung einstellen. Also die haben eine Vermutung, aber im Nachsatz kommt klar, dass diese Vermutung für sie schon eine Tatsache ist. Insgesamt, Banken sind arrogant bis zum geht nicht mehr. Auch die DKB, die sich auf die Fahnen schreibt, sehr kundenfreundlich zu sein, hat hier wieder ihr hässliches Gesicht raushängen lassen. Gut, werde das noch dem Vorstand schreiben, was ich von Ihnen halte. Und ich bitte darum, jeder, der die Freundlichkeit besessen hat bisher und so nett war und hat einen Dauerauftrag eingerichtet, den zu ändern. Die neuen Kontodaten stehen auf der Homepage. Das ist jetzt die Comdirect Bank, dieses Konto. Und da habe ich natürlich gleich angerufen und habe gesagt, du hör mal, so und so, ich habe da ein Konto und ich bekomme da ab und zu Spenden herein. Wie sieht denn das aus? Ja, hab das erklärt und so. Hat der Gesprächspartner, war ein Mann diesmal, gesagt, haben wir doch keine Probleme damit. Wenn das nicht irgendwie Rechnungsnummer so und so ist, dass sie Rechnungen schicken und das wird dann bezahlt, dann ist es ja ein Privatkonto. Und wenn da jemand draufschreibt, Geschenk oder Spende, dann ist es ja privat. Also wir haben kein Problem damit. Ich habe ihm dann erklärt, was die Dingsbumsbank da für ein Zinnober macht. Hat er gesagt, das wird bei uns nicht passieren. Ich habe mich also extra rückversichert. So, deswegen wieder mal so eine Geschichte aus Absurdistan oder Arroganzistan oder wie auch immer dann man das nennen sollte. Ich werde das natürlich jetzt so in dieser Art nicht mehr weiter betreiben bei dieser für mich Blödbank, sondern ich werde sehen, dass ich da alles beende. Ich habe ja auch noch ein anderes Konto und Familienmitglieder haben da Konten. Aber so darf man sich eigentlich nicht behandeln lassen. Wenn, spricht man darüber, dann kann man das erklären, dann können die nachsehen auf die Homepage, dann können die sehen, dass es alles privat ist. Nein, es wird einfach entschieden und fertig. Wir vermuten und jetzt musst du was tun. Bekloppt. Einfach nur bekloppt. Ja, weil es gerade so schön ist, machen wir mal weiter. Ich habe ja Anfang des Jahres gesagt, Medienkompetenz ist mit das Wichtigste. Wir können uns aus diesem Datenwust, aus diesem Datenabgreifen, aus diesem Überwachen nicht irgendwie komplett herausholen. Wir können Daten vermeiden, wir können vermeiden, dass wir zu viel Informationen nach draußen geben, aber allein die Fressenspalte, Facebook, allein wenn man irgendwo auf den Like-Button klicken würde, hätte man schon die Arschkarte im Grunde genommen. Das wird ja schon überwacht. Auch wenn ich kein Facebook-Mitglied wäre, ich bin zwar da drin, aber das geht mir alles irgendwo am Sitzorgan vorbei, was da passiert. Aber selbst wenn ich keins wäre und würde auf irgendeiner Seite, wo die mir Vanilleeis anbieten, auf den Like-Button klicken, würden diese Daten auch schon wieder bei Facebook landen. Also wir können uns der Sache nicht mehr entziehen. Das Einzige, was passiert, natürlich geht es ganz, ganz, ganz langsam, dass die Datenschützer so langsam Möglichkeiten finden, Werkzeuge finden, Hebel finden, um das einzudämmen. Also man muss hier erstmal, es muss etwas passieren. Oder der Volksmund sagt auch, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Also es muss erstmal brechen, bevor man etwas tut. Das ist natürlich, das ist menschlich, das ist unsere Gesellschaft, das ist die Struktur, die uns innewohnt, wie wir funktionieren, wie unser System funktioniert. Deswegen darf man nicht auf die Datenschützer nur schimpfen. Manchmal sind sie ein bisschen lahmarschig, okay, auch die EU manchmal, aber auf der anderen Seite, sie tun ja auch was. Und dann müssen sie natürlich auch vorsichtig bleiben, weil Arbeitsplätze ist ja nun das Totschlagargument überhaupt, immer und für alle. Aber okay, diese Medienkompetenz. Und dazu gehört unter anderem auch, dass man bei Einkäufen im Internet sich vorher informieren sollte, bei wem man kauft. Ja, das ist natürlich unbequem, okay. Aber wenn ich zum Arzt gehen will oder wenn ich irgendwo, was weiß ich, was kaufen will, und dann frage ich auch meinen Nachbarn, meinen Arbeitskollegen, du hör mal, hast du das schon mal gekauft und wie ist das und wie sind die und was ist, wenn du ein Problem hast und so. Im Internet wird das in der Regel nicht gemacht. Okay, es gibt Bewertungen. eBay manipuliert Bewertungen. Nein, die greifen nicht ein, die verändern die nicht. Aber bei negativen Bewertungen können Händler sich zum Beispiel beschweren und dann nimmt eBay die raus. Da hat man keine Möglichkeit mehr zu sagen, hör mal, das ist richtig, ich weiß dir das nach, ich zeig dir das, das haben die geschrieben, das haben die versprochen. Nein, es wird einfach geleugnet. Das ist ganz klar Manipulation zugunsten des Händlers. Was Sie machen können, wenn Sie im Internet kaufen. Ja, ich meine, ich kaufe hier nun sehr viel, meist irgendwelchen kleinen Tenniskram, aber Man sollte sich die Bewertungen ansehen. Nicht täuschen lassen von 99,7% Positivbewertung. Das Bewertungsmodell, diese Berechnungsgrundlage bei eBay, die ist so getrimmt, dass die immer gute Bewertungen haben. 99,7% hört sich super gut an, kann aber total scheiße sein. Schauen Sie sich die Bewertungen an. Klicken Sie auf diese, was hinter den 99,7% steht, diese 1.000, 10.000 oder 100.000 Bewertungen, die da sind. Und dann klicken Sie auf negative Bewertungen. Und der letzten Monat, drei Monate oder Jahr oder irgend sowas gibt es die Rubriken. Und lesen Sie sich die durch. Warum? Eine positive Bewertung bringt Ihnen gar nichts. Wenn alles gut läuft, muss man nicht wissen, wie gut es läuft, sondern es läuft gut. Positive Bewertungen werden aber von vielen Agenturen, auch aus dem Ausland, gekaufte positive Bewertungen, da eingepflegt. Es wird nicht überwacht, von wem die kommen. Manchmal steht irgendwie dabei, bestätigter Käufer oder sowas bei Amazon, glaube ich. Wo das herkommt und wie, weiß ich nicht so genau. Kann natürlich auch irgendjemand von der Firma Geld bekommen, der kauft sich irgendwas, bewertet das gut und bekommt nochmal Geld dafür, weil es gut bewertet hat. Die Modelle gibt es. Das ist nicht irgendwo an den Haaren herbeigezogen. So, also positive Bewertung heißen gar nichts. Negative Bewertung. Keine Firma gibt für sich selbst negative Bewertung ab oder bezahlt die. Also ist da schon mal ein richtiger Mensch dahinter, ein richtiger Käufer. Und nur ein Käufer kann bewerten. Jetzt muss man natürlich gucken. Es gibt ja die ewigen Meckerer. Dem passt dies nicht, dem passt das nicht. Die haben irgendeinen Fehler gemacht, die meckern. Dann die Anrede hat ihnen nicht gefallen oder sonst was. Aber da haben wir doch alle genügend Erfahrung im Leben. Wir kennen doch die Meckerer. Wir wissen doch, wenn wir mit irgendjemandem im normalen Leben sprechen, wie der sich verhält. Dass der eben über alles meckert. Der ist mit nichts zufrieden. Und das kann man ja da herauslesen. Wichtig ist bei den negativen Bewertungen, sich wiederholende, ähnliche, nahezu identische Merkmale, die von vielen unterschiedlichen Käufern dort eingestellt werden. Da bekommt man dann die Wahrheit heraus. Also, was hier bei eBay gang und gäbe ist, ist mir jetzt auch wieder passiert, gerade im Moment. Ich suche nach irgendetwas, irgendwie kleine Bauteile, will die bestellen, habe einen Filter eingestellt. Dieser Filter sagt ganz klar, nur aus Deutschland. Ich will nichts aus China, weil die, wann weiß ich, irgendwann ankommen oder weil es mir nicht gefällt oder ich weiß es nicht. So, und dann werben da Händler, sogar mit einer deutschen Flagge bei dem Produkt links da oben, Standort Hamburg oder Standort Frankfurt. Und dann, ja, Lieferzeit irgendwo 7 bis 10 Tage. Ist ja gerade noch so die Toleranzschwelle für mich. Gut, und dann kommt es aber nicht. Und dann mache ich heute generell, ich trete sofort vom Kauf zurück, wenn das nicht kommt. Die können sich ja erklären, aber machen sie nicht. Wenn man sich das dann im Nachhinein ansieht, die melden sofort bei Bezahlung, dass die Ware verschickt wurde. Mit so einer Markierung da bei eBay zum Beispiel. Eine Tracking-Nummer, wenn überhaupt, bekommt man eine 1, 2, 3 Tage später. Dann ist aber erstmal die Ware elektronisch gemeldet bei dem Lieferanten, in meinem Fall jetzt DHL. Und dann wieder 10 Tage später wurde die Ware erst eingeliefert. So, ich bin der Sache dann mal nachgegangen und habe herausgefunden, diese Ware, die eigentlich in Hamburg lagern sollte, kam aus der Nähe von Frankfurt. Dort ist ein Lager. Ein Lager, die von Frankfurt aus dem Zolllager heraus diese Ware holen und sie dann von da aus verschicken. Sie ist also nicht in Frankfurt. Ware, die aus dem Zolllager verschickt wird, die braucht keine 12 Tage, bis man sie DHL in die Hand drückt und sagt, bring die mal dem Rudolf. Das ist vollkommener Schwachsinn. Und diese Dinge, die kann man nur herausbekommen, wenn man die negativen Bewertungen liest. Und dann summiert sich das. Dann kommen so viele Beschwerden, die die gleichen Gedanken haben, die ich jetzt hier versuche klarzumachen, so ein bisschen in die Breite zu treten. Also immer negative Bewertungen lesen. Wenn jemand sagt, Standort in Deutschland, und dann aber 10, 14 Tage oder 3 Wochen braucht, um die Ware zu versenden, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit gelogen. Denn dann wird das in irgendeiner schnellen Art und Weise die aus China angekarrt und dann erst verteilt. Die Ware ist nicht in Deutschland. Man versucht sich hier also wettbewerbswidrig einen Vorteil zu verschaffen, indem man sagt, das lagert hier in Deutschland und du hast es schnell. Nur mal so viel zu dieser Geschichte. Kritik an eBay. Ich habe das eBay wiederholt gemeldet. Keine Reaktion. Dann, warum kann ich bei eBay nicht das, was der Händler macht, der kann mich als Käufer, wenn ich zu sehr gemeckert habe, ausschließen, dass ich bei ihm nichts mehr bestellen kann. Warum kann ich das nicht als Käufer? Dass ich sage, mit dem Händler will ich nichts mehr zu tun haben. Zeigt mir die Angebote von dem nicht an. Oder zumindest mal da oben ein großes Bild hin. Den hast du gesperrt. Bei dem willst du nicht kaufen. Oder bei dem hast du gekauft und hast eine negative Bewertung abgegeben. Natürlich will das eBay nicht. Dann würde es ja weniger gekauft werden. Aber es wäre für die Qualität und für alle wesentlich besser und die gesamte Kommunikation. Ich habe keine Möglichkeit, mir irgendwo eine Liste anzulegen. Ich kann einen Käufer irgendwie als, was weiß ich was, markieren, als Bevorzugten, den mag ich und so. Aber ich kann ihn nicht markieren, als den mag ich nicht. Und wenn ich da drauf komme zufällig, dann sagt mir das und zeigt mir das. Also, klar, die andere Geschichte, Amazon, naja gut, Amazon arbeitet im Prinzip genauso. Hier ist es ein bisschen schwieriger. Hier muss man sich die Bewertungen aufrufen und muss dann bei den Bewertungen ganz nach unten gehen. Und ganz unten kann man dann sagen, die negativen Bewertungen, die kann man dann aufrufen und da kann man das auch nachlesen. Also die werden nicht so plakativ angeboten wie Bewertungen überhaupt, sondern so ein klein wenig versteckt. Und dort ist genau das Gleiche. Auch da kann man sehr gut und sehr klar herauslesen, welche Probleme aufgetreten sind. Man kann, und den Verstand haben wir ja alle, die Meckerer ganz gut herausfiltern, die nur stänkern wollen oder sonst was, weil sie sonst keine Genugtuung bekommen. Aber man kann sehr viele Fehler und Probleme mit dem Händler oder mit den Artikeln da herauslesen. Und das ist wichtiger als die ganze Lobhudelei, die zum größten Teil, das kann ich nicht sagen, zum größten Teil, zu einem großen Teil nicht wahr ist, sondern gekauft ist, gelogen ist und hinterher, ich merke es ja selbst immer, wenn ich was gekauft habe, werde ich ja aufgefordert, eine Bewertung abzugeben, eine gute Bewertung abzugeben. Ich bekomme einen Gutschein dafür und was weiß ich nicht alles. Das sind diese Lobhudeler, die da drin stehen, die sollte man gar nicht mehr lesen. Lest nur die negativen Bewertungen und macht euch dann ein Bild daraus. Auch hier muss ich sagen, warum kann ich die so viele negative Bewertungen nicht einfach ausblenden? Man kann nicht sagen, nee, die will ich nicht. Ist nicht so. Aber da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen dran arbeiten und auch ein bisschen Druck auf die Online-Versender machen. Es ist nicht nur bei Amazon und eBay so. Das sind nur Beispiele, wo ich eigentlich am meisten irgendwelche Sachen bestelle, die mir am präsentesten sind. Es ist auch bei anderen so. Also so ist es ja nun nicht. Ja, also Banken, eBay, Amazon, sind wir jetzt fertig mit Meckern? Ja, so ganz fertig sind wir noch nicht damit. Da gibt es diesen kompletten schwachsinnigen Tag, ändere dein Passwort-Tag. Ich weiß nicht, was für ein Hirni sich diesen Mist ausgedacht hat. Warum soll ich regelmäßig mein Passwort ändern? Gut, es gibt natürlich Situationen, wo es sinnvoll ist, aber das ist die absolute Ausnahme. Wenn ich ein Passwort habe und ob das jetzt ein Jahr, 10 Jahre oder 100 Jahre alt ist, wenn es nicht gehackt worden ist und auch nicht heißt, ich bin der gute Wolfgang Rudolf, sondern wenn es so heißt, wie ich dir zum Beispiel auch bei uns im Forum vergebe, Dinger, die man nur mit 23 Knoten in der Zunge annähernd aussprechen kann oder auch gar nicht, dann muss ich mein Passwort nicht ändern. Das ist vollkommener Schwachsinn. Es ist einfach Idiotie, auch so etwas in die Welt zu setzen. Ein Passwort, welches nicht geknackt ist, wo ich keine Anzeichen habe, dass irgendwo dahinter gekommen ist, was ich nicht weitergegeben habe, das muss ich nicht ändern. Das Problem ist, dass viele Provider einfach zu wenig Geisteskraft oder Geld in die Sicherheit ihrer Kunden hineinsetzen. Guck dir mal die großen Dinge an. Egal was ist, Google, eBay, Dropbox, Yahoo, Adobe und so weiter. Alle die haben Datenlecks bis zum geht nicht mehr. Alle Passwörter, die ich da habe, oder guck dir mal hier diese Datensätze, diese über 2 Milliarden gestohlenen Zugangsdaten, die da im Netz kursieren an. die sind nicht von den Einzelnen, von 2 Milliarden Leuten kassiert worden. Nein, die kommen aus diesen Datenlecks. Die Verantwortung liegt wo ganz anders, nicht bei uns persönlich. Gut, wir müssen mit dem Scheiß zurechtkommen, ist klar. Und sobald unsere E-Mail oder sonstige Accounts irgendwo in einer solchen Datenbank auftauchen, beim Platner-Institut oder es gibt ja auch einige andere, dann sollte man wirklich sofort sein Passwort ändern und gut ist. Man sollte sich aber auch überlegen, wo dieses Passwort denn zum Einsatz gekommen ist und sollte denjenigen Provider, wenn es irgendwie geht, künftig meiden. Einfach zum anderen gehen. Es gibt ja genug auf der Welt. Nur nicht so einen Scheiß machen, alle 2 Monate oder jeden Monat ein neues Passwort. Wenn ich ein sicheres habe, dann kann ich es mir nicht merken, in aller Regel. Und ich habe ja nicht nur eins. Ich habe ja 10 oder 20 oder 30. Die kann ich mir ja sowieso nicht alles merken. Und ich sollte nicht auf den Zettel schreiben. Was für ein Scheiß. Wo soll ich denn hinschreiben? In mein Mobiltelefon oder in meinen Rechner, der vielleicht dann geknackt worden ist oder sonst was? Das Sicherste ist immer noch der Zettel. Den aber nicht unter die Tastatur kleben oder an den Monitor, sondern der gehört irgendwo in den Tresor hinein. Man kann einen Passwortmanager nehmen. Ein Passwortmanager ist sicherlich eine gute Sache. Und wenn ich einen habe, der Open Source ist, da gibt es ja auch genügend, sollte man wirklich mal im Internet danach suchen. Nicht, dass man irgendwo einen in einer Cloud oder sonst was hat, das ist ja noch blöder. Nee, auf meinem Rechner. Nur auf meinem Rechner. Zugang ist nur, wenn mein Rechner an ist. Und meinen Rechner sichern mit Software, die laufen, guckt, ob irgendeine Schadsoftware versucht einzudringen oder sogar schon eingedrungen ist und dann verschlüsselt auf meinem Rechner. Denn ich kann ja nur einen Container auf meinen Platten da einrichten, der verschlüsselt ist. Dann habe ich ein Passwort, was ich mir merken muss. Gefahr ist natürlich, wenn ich das irgendwo speichere, weil ich es mir nicht merken will in meiner alten Birne, und das wird geknackt, dann habe ich sofort Zugang auf alle Passwörter. Aber das muss ja auch gar nicht sein. Es reicht ja, wenn ich einen verschlüsselten Container habe, da sind meine Passwörter alle drin und ich habe ein einziges Masterpasswort. Nur es muss auf meinem Rechner sein. Und diese Passwortgeneratoren dafür, ach Kinders, muss man die wirklich haben? Muss ich wirklich irgendwo rechnen lassen und werde umgeleitet nach Russland oder China? Die geben mir ein Passwort und setzen es gleich mit auf die Liste der Geklauten und sagen, da musst du mitternacht suchen, wenn wir irgendwo versuchen reinzukommen. Nee, das kann man ja immer noch selbst. Wir haben so viele schöne Zeichen auf der Tastatur, die können wir machen. Oder schreibt euch ein kleines Programm, mit dem ihr aus 256 ASCII-Zeichen irgendwas zufällig zusammenwürfelt. Oder man kann es sogar mit Tabellenkalkulation oder sonst was machen. Oder man kann es einfach nur selbst machen, indem man wirre Zeichen aneinander reiht. Wenn ich sie mir nicht merken muss, weil ich ein sicheres Passwort habe, was ich mir merken kann, dann ist das so in Ordnung. Dann kann ich wirren Zeichensalat machen. Und der ist nicht knackbar. 6 oder 8 Zeichen lange Passwörter, also wenn ich ein 8 Zeichen langes gutes Passwort habe, was nicht nachvollziehbar ist, was in keiner Tabelle steht, was nicht aus einem Wörterbuch herausgelesen werden kann, was nicht rückwärts geschrieben wird, sondern groß-klein verwechselt oder was weiß ich hier alles, sondern wirklich sicher, dann brauche ich mir keine Gedanken zu machen, dass dieses Passwort irgendwo hinkommt, wenn es nur in meinem Kopf ist, dass ich darauf zugreifen kann, auf meine anderen Passwörter. Die können doch lang sein, wie sie wollen. Müssen ja nicht. Aber können. Dann ist doch alles in Ordnung. Dann ist doch alles gut. Dann mache ich meine Container auf, gebe mein Masterpasswort ein, gehe in die Datei, wo die Passwörter stehen. Da steht dann eben eBay und Dummbank und was weiß ich nicht alles und macht einen Doppelklick da drauf, markiere das und übertrage es. Es ist nicht ganz so einfach, als wenn ich das in Firefox quasi offen in meinem und auf meinem Rechner hinterlegt habe und sage, hier hör mal Browser, merkt ihr diesen ganzen Kram. Aber es ist auf jeden Fall sicher. Nur ein Passwort muss nicht ersetzt werden. Wer das sagt, hat wirklich keine Ahnung, der denkt in irgendeiner anderen Welt, die nicht der Realität verpflichtet ist. Eine Zwei-Faktor-Authentifizierung ist sicherlich richtig, sicherlich auch wichtig, dass man darüber spricht. Nur, die ist ja auch nicht unknackbar. Ich meine, wir haben in der Vergangenheit oft genug gesehen, dass auch SMS abgefangen wurden. Wenn ich also irgendwo hingehe und will mich da anmelden und melde mich mir mein Passwort an und die sagen, okay, ich schicke dir jetzt auf die mir, also dem Dienstanbieter bekannte Mobilfunknummer, jetzt ein SMS. So hundertprozentig ist das alles auch nicht. Dazu kommt natürlich noch, ich habe da letztens gelesen, die SPD-Bundestagsfraktion, die will mit ihren Arbeitsgruppen und Agenda 2000 und Sicherheitsgesetzen 2.0 und so weiter dafür sorgen, dass das verpflichtend wird. Ja, sage mal, in welcher Welt leben die denn? Leben die in Bonn auf dem Funkturm von der Telekom oder so, wo sie immer Empfang haben? In wie vielen kleinen Käftern in Deutschland gibt es noch keinen Mobilfunkempfang? Selbst auch hier im Westerwald. Letztens ist wieder ein Dorf angeschlossen worden ans Mobilfunknetz. Wie kann man denn so etwas fordern? Die ganzen blöden Politiker haben jahrelang verschlafen, uns auf dem flachen Land zu versorgen. Und es gibt ja nicht nur im Westerwald flaches Land, es gibt ja im Norden und im Süden und auf der Alm und sonst wo überall auch. Wie kann man denn verpflichtend eine Zwei-Faktor-Authentifizierung fordern, solange wie nicht alles tatsächlich per Funk, per Mobilfunk erreichbar ist? Das ist vollkommener Schwachsinn. Dazu kommt natürlich, unser Mobiltelefon ist nun mal das unsicherste technische Gerät, welches wir heute in der breiten Masse haben. Das, was da an Schadsoftware tagtäglich unbedarft, leichtsinnig, gemein, hinterhältig oder wie auch immer draufkommt, ist durchaus in der Lage, auf solche Sachen auf meinem Telefon zuzugreifen und die abzufangen. Gut, wenn es jetzt nur temporär ist, zeitlich beschränkt ist, okay. Aber ich zum Beispiel müsste bei so etwas erstmal aus dem Haus gehen und ein Stückchen weiter weggehen, damit ich so einen Scheiß empfangen kann. Viele dieser Dienste im Internet, dazu gehört auch Amazon und ich glaube eBay auch, hat mir vorhin schon mal durchgekaut, wollen unbedingt an meine Mobilfunknummer. Warum? Ich weiß von einigen Zuhörern und Zuschauern, die sich darüber beschwert haben, nachdem sie ihre Mobilfunknummer solchen Dienstleistern gegeben haben, als zusätzliche Sicherheit, falls sie mal ihr Passwort vergessen oder was weiß ich nicht alles, oder als Zwei-Faktor-Authentifizierung und so weiter, dass sie anschließend darauf Werbung bekommen haben, die sie vorher nicht bekommen haben. Die wollen unsere Nummern haben, die wollen unsere Daten haben, die wollen auch darauf zugreifen. Ich könnte das jetzt ausschmücken, noch eine Stunde, was da alles für Dienste noch da hinterherkommen, wenn wir solchen Kraken, verantwortungslosen Kraken teilweise, unsere Mobilfunknummern geben und rausgeben. Aber zusammenfassend, Passwortmanager ist wichtig, Container verschlüsselt auf dem eigenen Rechner anlegen, Passwörter da reinschreiben, Masterpasswort haben, was 6 oder 8 Zeichen lang ist und das in die Birne reinhämmern. Das sollte auch eigentlich für jeden möglich sein. Ihr findet ja auch nach Hause und das ist kompliziert, sich ein Passwort zu merken. Da muss man nur mal ein bisschen üben. So, und dann ist es gut. Und so einen Schwachsinn, der von irgendwelchen EDV-Irren in die Welt gesetzt wird, dass man sein Passwort jeden Monat oder jedes Vierteljahr oder jedes halbe Jahr oder vielleicht auch nur jedes Jahr ändern muss, ist einfach idiotisch. Das ist falsch. Wichtig ist, aufpassen. Sobald irgendwo ein Verdacht besteht, dass irgendwo ein Zugang geknackt worden ist, gehackt worden ist oder sonst was, dieses Passwort ändern. Ist ja auch kein Problem. Nehmen wir neue 20 Stellen kryptische Zeichen hintereinander, tauschen das in unserem Container, in unserer Passwortdatei aus und dann ist es gut, dann geht's wieder. Und die verschlüsselte Datei, die können wir doch natürlich auch mitnehmen auf unserem Clubcomputer, wenn wir im Urlaub sind oder sonst wohin. Das ist doch überhaupt kein Problem. Also, wir sollten ein bisschen aufpassen, nicht so viel dummes Zeug einreden lassen und Verantwortung, Medienkompetenz, das ist wichtig. Deswegen sage ich das ja. In der letzten Zeit gibt es immer wieder Diskussionen über das freie Internet. Ich meine, die Frage nach einem freien Internet, die ist ja längst erledigt. Es gibt kein freies Internet. Das Internet ist interessendominiert. Das Internet ist nicht frei. Das Internet wird auch nie mehr frei im eigentlichen Sinne sein. Aber was heißt eigentlich frei? Heißt frei Anarchie, heißt frei, dass jeder machen kann, was er will, heißt frei, dass jeder den anderen beschimpfen kann, wenn er Lust hat, ohne dass er zur Verantwortung gezogen werden kann, heißt frei, dass jemand internetmäßig verbreiten kann, was er will, was er irgendwo geklaut hat. Ich meine, ich kenne es ja selbst. Ich habe fast jede Woche, finde ich im Internet, auch bei YouTube selbst, obwohl die auch jetzt Werkzeuge dazu zur Verfügung stellen, das zu überprüfen, eine Kopie von irgendwelchen Sendungen von mir. Egal, ob es Audio ist, egal, ob es Video ist, egal, ob es Texte sind, die von meiner Homepage definitiv geklaut wurden, die dann auf anderen Homepage einfach abgedruckt werden. Die Leute sind so blöd, frech und dreist, oder irgendeine gemeinsame Menge davon, dass sie der Meinung sind, das kann man eben einfach machen. Beispiel, da gab es jemand, eine Frau aus Österreich, die hat, obwohl sie nichts mit Technik zu tun hat, ein eigenes Internet, einen YouTube-Kanal und hat eine Sendung von mir kopiert, einen großen Teil daraus und hat ihn auf ihre Seite gestellt. Gut, da habe ich gesagt, okay, kann es nicht so sein. Habe sie erstmal angeschrieben, habe gesagt, hier, hör mal, das ist eine Urheberrechtsverletzung, das gehört mir. So geht das nicht, bitte nimm das raus. Daraufhin kam dann, das würdest du überhaupt nicht verstehen und würdest du überhaupt nicht einsehen. Ich habe das nochmal geschrieben. Daraufhin hat sie geschrieben, ich möchte ihr doch mal mitteilen, wo meine Rechte verletzt worden sind. Das muss man sich überlegen. Klaut bei mir, setzt das auf ihre Homepage und sagt, ich solle dann erklären, wo man... Gut, da habe ich dann ein bisschen sauer reagiert und habe die Sache durch YouTube löschen lassen. Das ist eben immer noch der alte Geist im Internet. Ein rechtsfreier Raum. Und das kann nicht sein. Aber die Gegenseite sieht ja so aus, dass eine komplette Kontrolle auch gar nicht gewollt ist. Nur wie kann man diese beiden gegensätzlichen Sachen zusammenbringen? Es ist ja nur nicht jeder, der irgendwas klaut und es dann auf seine Seite bringt, egal um Ruhm zu haben oder um Werbung zu haben oder um Klicks zu haben oder was auch immer. Sondern es gibt auch Leute, die denken einfach nicht darüber nach, denen ist das nicht klar, die machen sich vorher nicht schlau, die überlegen das nicht. Ob die jetzt auch beim Gemüsehändler einen Apfel klauen, weil sie denken, naja, der hat ja so viel, weiß ich nicht. Aber im Grunde ist es ja irgendwo das Gleiche. Gut, wenn sie eine Kopie von dem Apfel nehmen würden, dann wäre es das Gleiche. Also es hinkt schon. Nur, es kann ja nicht sein, dass einfach irgendwo geistige Inhalte kopiert und selbst weiterverwertet werden. Ja, und was ist daraus jetzt geschehen und wo ist das Problem ganz eigentlich? Naja, wenn wir uns überlegen, wie viele zig Milliarden allein Google jedes Jahr Werbeeinnahmen hat, auch dadurch, dass sie Kopfzeilen, also Überschriften und sowas und kurze Teaser aus der Presse, aus der schreibenden Zunft übernehmen und auf ihre Seiten, diese Google, was weiß ich, wie die heißt, Google News oder so, draufbringen und damit wieder Klicks generieren. Die leben ja, Google selbst könnte ja gar nicht leben. Die leben ja von den geistigen Ergüssen, mehr oder weniger hochwertig, von anderen, von der schreibenden Zunft im großen Maß. So, und ist denn das richtig? Darf man einfach irgendwo so etwas nehmen? Die andere Seite ist natürlich, Google argumentiert natürlich auch so, wenn wir nicht auf diese Zeitungen verlinken würden, ja, da hätten die ja noch viel, viel weniger Aufrufe. Ist auch in irgendeiner Art richtig. Aber was soll jetzt geschehen? Und die EU-Urheberrechtsreform, die jetzt im Moment wieder heiß diskutiert wird, das hat die Europäische Kommission von 2015 schon begonnen bis 2019. Da soll jetzt dieser digitale Binnenmarkt geschaffen werden. Und diese Regelungen, die man da versucht zu finden, die werden im Moment sehr, sehr heiß diskutiert. Das EU-Parlament hat an dieser Regelung, die da erarbeitet worden ist, ich glaube am 12. September 2018 war das, 200 Änderungsanträge mittlerweile zu diesem Entwurf hinzugebracht. Das heißt, darüber wurde abgestimmt und ich glaube, es waren 438 zu 226 Stimmen, die diese Änderungen angenommen haben. So, jetzt geht es natürlich weiter. Diese Beratungen müssen jetzt zu einem gemeinsamen Kompromiss oder Kompromissvorschlag führen. Und das soll dann in die EU-Urheberrechtsänderung in das Gesetz eingebaut werden. Es gibt im Moment ziemliche Auseinandersetzungen, ziemlich harte Fronten zwischen einigen Journalisten und Journalistenverbänden und auf der anderen Seite meist Privatleute, Blogger oder sowas. Zum Beispiel Filmemacher, die wirklich professionell davon leben und davon arbeiten, deren Werke zum Teil einfach frech kopiert werden und bei YouTube eingestellt werden, die wollen das natürlich nicht. Genauso, wenn jemand Bilder macht, ein Fotograf oder ein Künstler, der Bilder macht, oder der will natürlich auch nicht, dass seine einfach dort kostenfrei oder vielleicht sogar mit Werbung geschmückt verbreitet werden. Umgekehrt ist es aber so, wie soll man denn berichten können? Und auch ein Blogger ist letztendlich ja ein Berichterstatter, zum Teil jedenfalls. Wenn ich irgendwie über ein Ereignis berichte, ja, wenn ich zum Beispiel berichten will, was in der Tagesschau passiert ist, dass da irgendjemand die Brille von der Nase gefallen ist, dann muss ich das ja irgendwie als Zitat nehmen können. Es gibt aber auch viel, viel mehr andere Sachen, wo man einfach mal so ein Zitat braucht. Und das machen ja die Öffentlich-Rechtlichen ja ganz genauso, müssen sie ja auch machen. Und dennoch sieht es aber so aus, dass das so ein zweischneidiges Schwert ist. Was soll man dürfen können und was soll man nicht mehr dürfen? Die Vertreter der absoluten Freiheit, dazu gehören auch absolut geschätzte Leute wie Tim Berners-Lee, die ja sind meiner Meinung nach so ein bisschen blauäugig, denn man nimmt den etablierten Medien eine Geschäftsgrundlage weg. Und man gibt anderen, die, na sagen wir mal, nicht so arbeiten, sondern schmarotzen, eine Geschäftsgrundlage. Google hat im ersten Quartal des vergangenen Jahres 27 Milliarden US-Dollar eingenommen an Werbung, allein an Werbung. So, und das muss aber irgendwo aufgeteilt werden. Das muss irgendwie gerecht gemacht werden. Auf der anderen Seite, wenn ich irgendeinen einsamen Blogger sehe bei YouTube, der braucht einige tausend Abrufe, bevor er da auch nur einen einzigen Euro an Werbeeinnahmen bekommt. Gut, da muss er erst noch Monate warten, bis er den Mindestbetrag da erreicht hat. Also, es passt nicht. Eine Lösung dafür versucht man zu erarbeiten, indem man Uploadfilter und Linksteuern ins Gespräch gebracht hat. Uploadfilter ist natürlich was ganz, ganz Böses. Wenn also jetzt irgendein Unternehmen, bleiben wir mal bei YouTube, ist ja nicht das Einzige, aber bleiben wir mal dabei, schon beim Hochladen das, was hochgeladen wird, auf Urheberrechtsverletzungen überprüft. Ja, wie soll es das verdammt nochmal machen? Es müsste ja nun alles das, was auf der Welt jemals produziert worden ist, erstmal laden, illegal, in Datenbanken und das, was hochgeladen wird, damit vergleichen, es geht ja gar nicht. Es ist überhaupt nicht möglich bei diesen riesen Datenmengen. Das dauert 100 Jahre, bis sie dann geprüft haben, ob das ohne Urheberrechtsverletzungen ist, was da neu hochgeladen worden ist. Also so geht es nicht. Ich meine, auf der anderen Seite, YouTube macht es ja mittlerweile schon, wenn man im Hintergrund irgendwo eine Musik laufen hat, ich brauche nur draußen etwas zu drehen im Park, wo irgendwelche Leute grillen, die haben ein Kofferradio an und da läuft irgendein Song von den Beatles, dann kommt hinterher YouTube und sagt, hör mal, so geht das nicht, der Urheber hat das verboten, hat er pauschal und hat YouTube den Auftrag gegeben, pass auf, wenn da dies oder das und das alles kommt, dann musst du dagegen einschreiten. Das wird ja schon gemacht. Schwachsinn überhaupt, denn das ist ja letztendlich ein Zitat, das ist ein Beiwerk. Aber okay, man sieht also, YouTube kann hier im Moment überhaupt nicht unterscheiden, was ist möglich, was ist nicht möglich. Die sind nicht in der Lage, Richter zu spielen und zu sagen, das darfst du und das darfst du nicht. Ich bin dazu übergegangen, überhaupt nicht mehr solchen Kram da reinzunehmen. Notfalls würde ich selbst sagen, ja, besser nicht, dann schalten die Leute noch schneller ab. Aber das ist eigentlich das Problem. Wie soll das geschehen? Und wenn es denn möglich wäre, dann müssen da natürlich entsprechende Filter eingestellt werden, Stellschrauben bei den Filtern sein, dass die einstellen können, wie scharf welcher Filter wann greifen soll. Und dann kommen natürlich die großen Bedenken, dass man so etwas manipuliert, dass man hier eine Zensur hat. Die ist ja auf jeden Fall da. Es muss ja zensiert werden. Aber welche Zensur ist denn legitim? Welche Zensur ist denn erlaubt? Kann man so überhaupt nicht sagen. Das ist ein unglaublich schwieriges Problem, was wir da haben. Denn ich muss auf der einen Seite den kleinen Blogger auch die Möglichkeit geben, zu überleben, muss ihm an den großen Werbekuchen beteiligen, muss denen, die Content produzieren, also Fotografen, Filmemacher, schreibende Presse und so weiter, auch einen Anteil an den Werbeeinnahmen von Google geben. Das heißt, die müssen eine Art Linksteuer dafür bezahlen. Ja, und wenn das denn mal in trockenen Tüchern ist, werden beide Seiten ganz laut schreien und weinen. Wenn wir Glück haben, wird von Anfang an die Freiheit nicht eingeschränkt, solange es nicht um Urheberrechtsverletzungen geht. Aber das ist der Idealfall. Aber die Wirklichkeit wird so aussehen, dass es viele Ungerechtigkeiten geben wird auf beiden Seiten. Aber das ist der Kompromiss. Der Kompromiss, der gefunden werden muss. Der Kompromiss, der absolut notwendig ist, um eine Gerechtigkeit bekommen zu können. Worauf sich alle einstellen müssen, das ist, das Internet war ja und ist ja auch heute noch immer noch der Pool für alle, die nichts bezahlen wollen. Gratis im Internet versucht man alles zu bekommen. Informationen, Programme, Bilder, es gibt ja riesige Plattformen dafür und so weiter. Aber das muss eigentlich aufhören. Jeder, der arbeitet, jeder Künstler, der ein Bild malt, der ein Foto macht, der das zur Verfügung stellt, warum soll der nicht irgendwo auch ein bisschen, ein ganz kleines bisschen von dem Kuchen bekommen? Und wenn er dann sehr viel gemacht hat, dann okay. Das Recht an seinem Eigentum, das muss erhalten bleiben. Aber die Nutzung, die muss gezahlt werden. Eine Internetkultur, die nur auf Gratisangeboten aufgebaut ist, muss früher oder später scheitern. Nur wie macht man es denn, wenn ich Sportereignisse, Fußballspiel, so, da wird dann von den Massen wird ein Lied gesungen, da gibt's aber Urheberrechte drauf. Man muss sich nur mal überlegen, welche Konsequenzen das hat. Was da feinfühlig abgestimmt werden muss, geht nur auf europäischer Ebene, weil die daraus entstehenden Ungerechtigkeiten, die hoffentlich kleiner sind als die Summe der Gerechtigkeiten, aber die werden ja nicht gesehen. Wir sehen ja nie das Positive, immer nur das Negative. Die müssen von allen Mitgliedern in der EU getragen werden, denn anders wird das Internet nicht überleben können, wird es noch mehr zum Spielball derer, die die großen Spieler in diesem digitalen Topf sind. Ich wünsche denen, die sich mit dieser Problematik auseinandersetzen müssen, eine wirklich glückliche Hand, damit das, was dabei rauskommt, nicht sofort, aber vielleicht in 10 Jahren als positiv erkannt wird. Und es gibt ja so viele, viele Entwicklungen, wo wir am Anfang nur gemeckert und geschimpft und getobt haben und hinterher haben wir dann gesagt, naja, ist ja doch ganz gut geworden und ist es heute gar nicht mehr vorstellbar, dass es so ist, wie es früher gewesen sein soll. Also der Kompromiss sieht im Moment vor, dass kleinere Internetprovider dazu nicht verpflichtet werden sollen, dass es Umsatzgrenzen gibt, dass es Kundenzahlen gibt und so weiter. Das ist aber alles noch nicht festgemauert, das wird alles noch beraten und die größeren sollen aber bezahlen und ich finde es richtig, dass die großen, die davon leben, dass sie den kleinen die Sachen einfach nur wegnehmen, rechtlich noch nicht bedenklich, dass die irgendwann dafür zahlen müssen. Denn welcher Kleine schafft es gegen Google zu klagen oder aufzustehen? Das kann nur die EU und kein Einzelner. Tja, ein uraltes Thema. Also diese Rundfunkkrempel da, diese unendlich lange Bezeichnung, die ich mich weigere auszusprechen. Ich spreche lieber von Aftergets, also der Organisation, die nach der Gebühreneinzugs-Singsbums da kam. Die wollen jetzt wieder für die öffentlich-rechtlichen Sender mehr Geld eintreiben. Das heißt, sie sind letztlich beauftragt damit. Die ARD droht sogar mit einer Klage vor dem Verfassungsgericht, wenn die Politik nicht jetzt mehr Geld bereitstellt, weil die Sender einen erhobenen, gestiegenen Finanzbedarf haben. Das muss man sich mal vorstellen. Also, ich weiß nicht, was die Leute sich von diesem Demenzfernsehen überhaupt vorstellen. Die stellen sich wahrscheinlich gar nichts vor. Für mich ist das ein reines Demenzfernsehen. Ich habe mal vergangene Woche gezählt, in einer Woche bin ich auf 233 Wiederholungen gekommen. Wiederholungen. Das heißt, ein ganz kleiner Teil davon sind wirklich Neuproduktionen. Eine Wiederholung kostet natürlich nichts. Da klickt man einfach das Zeug zusammen, schickt es auf den Sender und gut ist es. Dass man eventuell dafür auch noch Rechte zahlen muss, ist ganz klar. Thema von vorher. Okay, aber so viel ist das nicht. Also, und nachmittags, wer sich nachmittags das Zeug anguckt, gut, das mag natürlich gesellschaftlich interessant sein, um das eigene gesellschaftliche Profil zu stärken, dass man sich in komprimierter Form irgendwelche Geschehnisse in einer Seifenoper ansieht, um darüber nachzudenken. Könnte ja sein, aber wichtig ist es nicht. Vielleicht gesamtgesellschaftlich gesehen irgendwo. Die Hauptsache ist aber eben für mich Demenzfernsehen. Demenzfernsehen deswegen, weil wenn ich dement wäre, könnte man mir jeden Tag das Gleiche vorsetzen und ich würde mich jedes Jahr genauso darüber freuen, wie am Tag vorher, weil ich es vergessen hätte. Und dann gibt es aber noch die ganzen Sender. Da muss ich sagen, ich weiß gar nicht, wie soll ich das ausdrücken? Ein böses Wort gebraucht, Inzuchtsendungen, möchte ich mal sagen. Es gibt eine ganze Reihe Sendungen. Mir fällt da ab und zu auf, weil ich da immer da an Fernsehgeräten vorbeilaufen muss um die Zeit, dass es da eine Sendung gibt, die irgend so ein Frageding da mit einem Komiker und einem, der einigermaßen normal ist. Und ach hier, wie heißt dieser Pflaume heißt der, ja. Das ist für mich diese Inzuchtgeschichte. Da werden nur Leute eingeladen, die irgendwann ein neues Buch geschrieben haben, eine neue Sendung gemacht haben, einen neuen Film gemacht haben, ein neues Album gemacht haben, irgendwelche Lieder geschrieben haben, die irgendwo bedürftig sind, die alle mit der ARD in irgendeiner Art zu tun haben. Eine Art Selbstbeweicherung von vorn bis hinten. Da wissen keine normalen Leute von der Straße eingeladen, die viel interessanter sind. Die sitzen dann im Publikum. Die dürfen dann vielleicht mal irgendwo eine Frage stellen oder sonst was. Anstatt, dass man normale Menschen nimmt, nein, hier fördert man die Inzucht. Das ist es eben. Und dafür mehr Geld, noch mehr Geld, interessante Sendung. Ich meine, die Zeit ist vorbeigegangen an Sendungen wie Kuhlenkampf und ähnlichen. Aber da hat man normale Menschen geholt. Da waren Menschen, die nicht irgendwo von irgendwelchen Shows bekannt waren. Nicht die irgendwelche Wetterleute, die dann plötzlich mutiert sind zu Moderatoren, was sie nicht konnten. Nicht irgendwelche Kochdinger da, dass sich irgendwelche Köche da, was weiß ich. Es ist für mich einfach nur widerlich geworden. Ich würde ganz gern Menschen sehen. Menschen aus der normalen Umgebung, aus der normalen Welt, die da sitzen, die sich bemühen, die etwas tun, die versuchen, etwas zu machen. Und nicht die sich produzieren, die sich hinstellen, die anfangen aufzuspringen, die zu singen, die theatralisch oder die Gesicht verziehen, bis was war, nur um sich in irgendeiner Art zu produzieren. Dafür möchte ich kein Geld zahlen. Dieses Auslaufmodell des Öffentlich-Rechtlichen, das muss man sich wirklich mal überlegen, ob es überhaupt noch Sinn macht. Diese 17,50 Euro Rundfunkbeitrag, die wir da zahlen müssen, jährlich, Zwangsgebühren sind das ja, muss man ganz einfach sagen, geht ein großer Teil nicht in die Programmgestaltung, nicht in die Neuproduktion, sondern in jede Menge andere Töpfe. Die Verwaltung macht einen riesen Anteil aus. So, das können wir als erstes mal wirklich mal straffen. Und was machen unsere Nachbarn? Viele Grüße in die Niederlande. Da bekomme ich auch immer wieder Grüße. Da wird die Rundfunkgebühr nicht mehr gezahlt. im Jahr 2000 haben sie, glaube ich, abgeschafft. Und es wird eine erhöhte Einkommensteuer verwendet. Das heißt also, wer mehr Einkommensteuer zahlt, wer mehr Einkommen hat, zahlt dann auch mehr für seine Rundfunk- und Fernsehgebühren, die aber so gar nicht mehr ausgewiesen werden. Irgendwo ein bisschen sozialere Sache, denke ich mal. Könnte man natürlich auch machen, dann verschwindet das, dann verschwinden auch die ganzen Kritiken und sowas. Man muss darüber nachdenken. Ein Auslaufmodell ist es sowieso. Warum muss ich denn wirklich zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte Sendung sehen, wenn ich sie sehen will? Gut, es gibt Mediatheken und so weiter und so weiter. Aber warum denn nicht nur noch Mediatheken? Warum werden nicht alle neuen Produktionen einfach da reingeschoben? Warum kann ich nicht wirklich TV on Demand machen? Das Beispiel ist ja zum Beispiel YouTube. Warum kann denn ein öffentlich-rechtliches Fernsehen und vielleicht auch die Freien dazu nicht ihre ganzen Produktionen irgendwo zum Abruf bereitstellen? Gut, da gibt's natürlich die anderen, die sagen, aber was ist denn, wenn ich jetzt zum Beispiel live etwas sehen will, ein Autorennen, Fußballspiel oder Olympiade? Das geht doch ganz genauso. Das ist doch auch möglich damit. Also warum muss man denn wirklich so und so viel Sender, auch öffentlich-rechtlich, so viel unterschiedliche dritte Programme parallel bedienen? Schmeißt den Kram zusammen, nehmt Geld, nehmt gut Geld für gute Produktion und stellt die on demand zur Verfügung. Es wird doch sowieso so kommen. Da brauchen wir doch gar nicht darüber zu diskutieren. In 10 Jahren ist die Sache ausgestanden. Aber erstmal muss gedroht werden. Wir wollen klagen vor dem Verfassungsgericht, wenn wir nicht mehr Geld bekommen. Jawohl. Demenzfernsehen. Wir brauchen mehr Geld. Wir haben vergessen, was wir gestern eingenommen haben. So, ich hoffe, es war interessant genug, was ich gebracht habe. Es war ein bunter Reigen aus IT, aus Medienkompetenz, aus Verantwortung, aus digitalen Monsterfrechheiten und so weiter. Ich hoffe, Sie lernen etwas daraus, wie man mit diesem Internet umgeht und dass man noch vorsichtig mit den Daten umgehen muss, dass man sie nicht verarschen lassen muss von irgendwelchen Propheten, die eine Passwortänderung zur Religion erheben wollen und ähnliches. Ich möchte am Schluss nochmal darauf hinweisen, ich hatte es ja schon mal gemacht, dass die Filmfreunde Nettersheim am 16. März eine Veranstaltung haben in Nettersheim. Ich habe das auch übrigens auch verlinkt auf der Homepage, wenn Sie da gucken, wenn Sie da vorstehen, rechten Seite, dann gibt es einen Link, da können Sie sich auch das Programm ansehen, wie es aussieht und was da passiert. Und ich denke, es ist interessant. Ich werde selbst auch da sein und wir werden mal sehen, ob wir da auch vielleicht einen kleinen Videobeitrag darüber machen können. Geplant ist es auf jeden Fall. So, das war's für heute. Ich möchte Sie bitten, auch nochmal in den Shop zu gucken. Da sind einige Sachen neu drin, hoffe ich. Ich habe eben noch nicht nachgesehen. Thomas Ritter wollte etwas einstellen. Bedanke mich bei allen Spendern, bedanke mich bei all denen, die im Shop schon gekauft haben und möchte, was soll ich denn am Ende sagen? Vielleicht mit einer Frechheit von Klaus Pech kann ich ja beenden. Das ist derjenige, der diese Sachen organisiert in Nettersheim. Was hat er geschrieben? Er hat meine Vita da zusammengebastelt und schreibt dann über mich. Gleichzeitig nimmt er ausgesprochen meinungsfreudig politische Entwicklung unter die Lupe. Zuweilen auch zornig. Ja, also jetzt weiß ich, wie ich von außen gesehen werde, aber das ist ja auch überhaupt kein Problem. Ich bin ja manchmal auch zornig, aber dieser Zorn entsteht aus Ungeduld und das nicht aus Bösartigkeit. Ungeduld, ich möchte viele Dinge eben besser machen und ändern. Und wenn Sie mithelfen, so ein paar Ideen mit nach außen tragen, mit anderen diskutieren, anderen helfen, Medienkompetenz aufzubauen, dass wir mit diesem Internet umgehen können und dass es nicht von übermächtigen Industriegiganten, Wirtschaftsgiganten, Finanzgiganten kaputt gemacht wird, sondern verantwortlich weiterentwickelt wird. Dann würde ich mich freuen. Dann bin ich auch nicht mehr zornig. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.